ARD Sounds.
Anne, ich habe letztens mal alte Folgen von uns durchgehört und in der Alien-Folge, da haben Fritz und du gesagt, spätestens wenn wir Aliens finden, dann machen wir nochmal eine Folge zu Aliens.
Stimmt, das haben wir gesagt, aber leider ist das nicht passiert. Also wir haben immer noch keine Aliens gefunden, trotzdem lässt uns dieses Thema nicht los. Wir wollen heute nämlich eine kleine Was-wäre-wenn-Folge machen und zwar zum Thema, was wäre, wenn wir auf Aliens treffen?
Und das ist auch gar nichts, was wir uns jetzt hier ausdenken, sondern das wird in der Forschung wirklich behandelt. Erstkontakt nennt man so ein Szenario. Und wir wollen drüber sprechen, wie könnte das passieren und was machen wir vor allem dann als Menschheit, wenn das passiert? Ich bin David Beck.
Und ich bin Anne Dorette Ziems.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne Dorette Ziems und David Beck.
Erstkontakt, wie wir es jetzt hier in der Folge meinen, ist Kontakt mit einer intelligenten außerirdischen Lebensform. Es gibt ja auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sogar nicht intelligentes außerirdisches Leben. Das wäre auch spannend, aber wahrscheinlich nicht mit so weitreichenden Folgen wie intelligente Spezies, die auf einmal hier vor der Tür stehen.
Ja, und so ein Erstkontaktszenario, das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo in Science-Fiction-Büchern, Filmen, sonst was gesehen. Es eignet sich halt wirklich sehr gut für solche Geschichten. Und sehr gut und wissenschaftlich ist das zum Beispiel in Contact dargestellt, wenn ihr den Film kennt. Und sehr blockbusterig ist es.
Oder das Buch.
Oder das Buch, genau. Ja, ich habe jetzt den Film letztens, muss ich zugeben, zum ersten Mal gesehen. Aber dann extra für die Folge dachte ich, jetzt muss ich ihn mir wirklich mal angucken, weil ich wusste schon, dass er gut ist. Sehr blockbusterig ist es in Independence Day zum Beispiel dargestellt, falls ihr den gesehen habt. Aber es ist wirklich auch ein wichtiges wissenschaftliches und eigentlich auch wirklich ein wichtiges politisches Thema. Denn Erstkontakt, das ist ein High-Impact, Low-Probability-Szenario, nennt man das. Es ist ein bisschen wie bei Asteroideneinschlägen. Das wird zu unserer Lebenszeit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich auch wirklich lange drüber hinaus nicht. Aber wenn es passiert, dann ist es wirklich wichtig, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein, weil einfach die Auswirkungen extrem groß sein werden davon. Also sowohl von Asteroideneinschlägen als auch von einem Erstkontakt mit intelligenten Aliens. Ein bisschen unterscheiden muss man natürlich. Asteroideneinschlag, das wird ziemlich sicher irgendwann mal passieren. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht zu unserer Lebenszeit. Ein Erstkontakt muss nicht unbedingt passieren.
Ich bin mir voll unsicher, ob ich es so schade finde. Also es könnte ja auch richtig schief gehen, so ein Erstkontakt, aber es wäre halt auch einfach richtig interessant, dabei zu sein.
Ja, klar, natürlich. Also ich würde es auf jeden Fall gerne mitbekommen. Ja, ich meine, wenn man Contact sich anschaut, da geht's gut aus. Ich glaube, so richtig schlecht würde es nicht laufen. Jedenfalls steht auch bei einem Erstkontakt so viel auf dem Spiel, dass es sich wirklich lohnt, drüber nachzudenken. Ich habe vor einiger Zeit schon mit Andreas Anton drüber gesprochen. Der ist Exosoziologe am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Da steckt eine ganze Menge drin. Wichtig für uns ist jetzt nur, er ist Exosoziologe. Das bedeutet, er beschäftigt sich damit, wie wir uns als Gesellschaft verhalten würden, wenn wir auf Aliens treffen würden. Und er sagt:
In einer solchen Situation könnte ein Fehler, den wir machen, im schlimmsten Fall der letzte Fehler unserer Spezies sein.
In unserer Alien-Folge haben wir ja schon besprochen, wie wahrscheinlich es ist, dass es Aliens überhaupt gibt. Und jetzt gehen wir davon aus, dass es sie gibt und dass wir irgendwie mit denen in Kontakt treten könnten. Und das könnte auf eine von drei verschiedenen Arten passieren. Entweder, und das ist so ein bisschen die passive Variante, wir empfangen ein Signal, das eindeutig von Aliens stammt. Und nach sowas wird ja auch aktiv gesucht mit SETI zum Beispiel, der Search for Extraterrestrial Intelligence. Bisher haben die allerdings noch nichts gefunden. Es könnte auch sein, dass wir ein Artefakt finden, also einen Gegenstand, der eindeutig von Aliens stammt. Zum Beispiel auf dem Mond, bei der nächsten Mondlandung findet die Crew da halb im Sand verbuddelt einen Koffer voller Alien-Klamotten oder so. Das wäre dann so eine Artefaktsituation. Und die dritte Variante, und darauf wollen wir uns heute vor allem konzentrieren, ist, wir sehen Aliens. Also die Aliens sind quasi da. Genau, man kann jetzt sagen, diese ersten beiden Szenarien sind so ein bisschen langweiliger als die dritte. Und Forschende denken auch, dass die nicht so weitreichende Folgen hätten. Also sowohl das Alien-Signal als auch diese Artefaktgeschichte wären halt jetzt erstmal für uns Menschen hier auf der Erde so ein bisschen egal. Und deswegen haben wir gedacht, wir konzentrieren uns auf Fall Nummer 3. Was ist, wenn die Aliens hier auf der Matte stehen? Aber lass uns im Hinterkopf behalten, dass die anderen beiden Sachen halt eben auch passieren könnten und dass es nicht die einzige Möglichkeit ist, wie wir auf Aliens treffen.
Auf jeden Fall, das spannendste Szenario wäre ja, wenn wir wirklich mit Aliens in Kontakt treten irgendwie. Und da wir noch sehr, sehr lange davon entfernt sind, interstellar reisen zu können, müssen wir eigentlich davon ausgehen, in unserer Situation jetzt hier, wenn das morgen passieren würde, die Aliens kommen zu uns. Außer, sagen wir, die Jupiter-Sonde Juice findet in den Meeren unter der Eisdecke Ganymedes eine hochentwickelte Zivilisation von Shrimp-Aliens oder so. Das wäre natürlich super cool, aber ansonsten müssen die Aliens zu uns kommen.
Das wäre so ganz lustig, wenn das passieren würde. Bitte, Juice, mach das.
Ja, das wäre so cool, auch so in unserer Nachbarschaft. Genau, direkt in unserer Nachbarschaft. Und wir haben es einfach nicht gewusst, dass da irgendwie die so abhängen. Vielleicht wissen die ja auch von uns und wir sind aber irgendwie zu langweilig, dass die mal zu uns kommen. Deswegen müssen wir sie finden. Naja, Andreas Anton und seine Kollegen, die gehen zum Beispiel davon aus, ein sehr, sehr einfaches Szenario, es taucht eine Kugel in der Erdumlaufbahn auf. Mehr passiert eigentlich gar nicht. Da ist diese Kugel auf einmal da, sie ist irgendwoher gekommen. Sie ist ganz offensichtlich nicht natürlichen und nicht menschlichen Ursprungs. Das bedeutet, sie muss von einer Alien-Intelligenz sein. Was die von uns wollen, das wissen wir aber erstmal gar nicht in diesem Szenario. Also es ist nicht das Independence-Day-Szenario, sie greifen uns an, sondern sie sind einfach nur da.
Dass wir das denken, ne? Dass die uns erstmal direkt angreifen, liegt ja auch so ein bisschen daran, dass Menschen halt richtig viel und richtig oft Krieg führen, also wegen Ressourcen zum Beispiel. Und deswegen ist das, glaube ich, auch super oft dieses Sci-Fi-Szenario, dass Aliens irgendwie kommen, uns angreifen, weil die irgendwas haben wollen. Also irgendein Rohstoff auf der Erde, vielleicht Wasser, wobei Wasser jetzt nicht so super selten im Universum ist. Vielleicht brauchen die auch ganz dringend Holz oder so. Irgendwas, was es woanders im Sonnensystem auf jeden Fall nicht gibt.
Die Tischlereien von den Aliens sind alle leer.
Oh nein, ja. Oder per Anhalt durch die Galaxis, die wollen einfach hier so eine Autobahn längs bauen und wir sind im Weg. Also ja, wir gehen da erstmal so ein bisschen von uns aus, weil Krieg halt so ein häufiges Phänomen auf der Erde ist. Allerdings ist es auch nicht super duper abwegig, denn wenn Aliens interstellar reisen können, heißt das ja, dass sie uns technologisch auf jeden Fall überlegen sind. Also die sind so weit entwickelt, dass sie uns wahrscheinlich, wenn sie wollten, natürlich einfach angreifen können und die Oberhand dabei gewinnen. So, was man sich vielleicht auch noch vorstellen kann, ist, dass es sich für die aber eigentlich gar nicht lohnt. Also wenn die so hochtechnologisiert sind, kann ich mir auch vorstellen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnen würde, unseren Planeten auszubeuten. Also ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie greifen uns an oder vielleicht interessieren sie sich auch einfach nur für uns. Vielleicht sind die auch einfach völlig anders. Vielleicht sind sie auch aus Versehen hergekommen. Wer weiß.
Das fände ich auch cool, wenn sie uns nach dem Weg fragen. Ich glaube so ein bisschen, dass Neugierde sowas sein könnte, was jede Intelligenz hat, weil ansonsten lohnt es sich ja gar nicht, intelligent zu sein, wenn man nicht neugierig ist. Deswegen würde ich denken, wahrscheinlich, wenn Aliens zu uns kommen, dann interessieren sie sich einfach nur für uns.
Ja, voll.
In irgendeiner Form.
Ohne Neugier gibt es ja auch eigentlich keinen wissenschaftlichen Fortschritt.
Genau, ja.
Also
ja.
Wenn die halt interstellar reisen können, heißt das ja, dass die das alles haben.
Wir wollen ja auch nur interstellar reisen oder ins All raus überhaupt, weil wir neugierig sind, weil wir wissen wollen, was da draußen ist. Ja, auf jeden Fall, solange wir aber nicht verstehen, was die Aliens von uns wollen, werden wir uns natürlich Gedanken machen, was sie vielleicht von uns wollen. Also wenn wir jetzt in diesem Kugelszenario sind. Und viele von uns denken dann halt vielleicht schon an Independence Day, dass sie uns angreifen wollen und werden vielleicht nach, ja, irgendwie einer Wartezeit von einer Woche oder so da in der Umlaufbahn. Und allein nur, dass Menschen daran denken werden, könnte schon gefährlich werden, glaubt Andreas Anton.
Wir glauben, dass dann bei so einem realen Ereignis genau diese Bilder in uns aktiviert würden, sozusagen. Also wir hätten dann konkret Angst, dass diese Außerirdischen, diese realen Außerirdischen vielleicht so sind wie die, die wir aus den fiktionalen Geschichten kennen. Die Frage wäre dann, also wie gesagt, warum kommen die hierher? Was wollen die hier? Sind wir jetzt überhaupt noch die dominierende Spezies hier auf diesem Planeten? Also wie im Artefakt-Szenario wäre natürlich auch hier klar, wir haben es mit einer uns überlegenen Technologie zu tun. Was, wenn diese Technologie gegen uns eingesetzt wird? Warum kommen die hierher? Haben die Eroberungsabsichten? Wie gesagt, da würden Deutungsmuster oder Bilder aus Science-Fiction-Geschichten aktiviert werden, mangels realer Erfahrungen mit so einem Ereignis. Also das hätte aus unserer Sicht schon das Potenzial, massive kollektive Ängste auszulösen. Bis hin zu der Frage, müssen wir jetzt hier militärisch agieren?
Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja vielleicht auch egal, wenn ein paar Leute das glauben, dass diese Kugel uns angreifen möchte, solange Politik und Wissenschaft einen kühlen Kopf bewahren. Wenn man sich jetzt aber überlegt, was ist eigentlich die Aufgabe einer Regierung, dann steht Schutz der Bevölkerung auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Und wenn Regierungen dann in so einer Situation nur zuschauen und gar nichts machen, dann könnte das so einen kleinen Teufelskreis irgendwie lostreten, sodass Menschen halt aufhören, der Regierung zu vertrauen, dass sie denken, die Regierung, die kommt dieser Schutzaufgabe nicht nach. Dann verliert die Regierung halt auch irgendwann die Kontrolle.
Kontrollverlust ist ja immer fatal für Staaten. Und wenn sozusagen mehr und mehr der Eindruck entstehen würde, dass die Staaten das eben überhaupt nicht unter Kontrolle haben. So, und sie merken vielleicht, ich habe jetzt noch gar keine Annahmen gemacht über die Außerirdischen. Einfach nur, sie sind irgendwie da. So, wenn jetzt aber natürlich noch irgendetwas dazu käme, irgendeine Verhaltensweise oder irgendetwas seitens der Außerirdischen. Also bleiben wir mal bei diesem Szenario, es ist eine Kugel und die macht jetzt irgendwas, was man deuten könnte als aggressiven Akt. Dann würde sich all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, natürlich enorm verschärfen. Ne? Also diese Angst oder diese Deutung von irgendwas, okay, von irgendeinem Verhalten, von diesem Objekt, das ist jetzt feindselig und gleichzeitig zu sehen, wir sind eigentlich nicht dazu in der Lage, unser Militär ist nicht dazu in der Lage oder unsere Machtstrukturen sind nicht dazu in der Lage, das jetzt zu kontrollieren. So, da gehen wir schon davon aus, das könnte wirklich zu Panik führen.
Andreas Anton will so ein Szenario nur ungern eigentlich mit Corona vergleichen, hat er mir im Interview gesagt. Aber das Verhalten der Menschen, das könnte schon in die gleiche Richtung gehen wie damals, einfach weil ja Menschen nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen können, sollen, müssen, wie auch immer. Jedenfalls haben Andreas Anton und seine Kollegen Menschen befragt, wie sie in so einer Situation reagieren würden.
Und da haben tatsächlich viele Menschen angegeben, sie würden Dinge tun wie Hamsterkäufe machen. Sie würden zur Bank gehen und versuchen, so viel Bargeld wie möglich abzuheben. Also verstehen Sie, die Vertrauensgrundlage in unsere Systeme, in das ökonomische System, ins politische System, die würde massiv angekratzt werden. Und das, wenn dann einmal sozusagen so ein gewisses Maß an Misstrauen drin ist, dann führt es natürlich ganz schnell zu so einer Dynamik, die dann wirklich zum Kollaps von Systemen führen könnte.
Da ist wichtig dazu zu sagen, die Befragung, die war nicht repräsentativ, sondern hat wahrscheinlich überproportional viele Leute erreicht, die einfach ein großes Interesse für solche Alien-Themen haben.
Es ist aber trotzdem spannend, wie schnell das passieren kann, oder? Ich meine, bei diesen Klopapier-Hamsterkäufen während Corona, da dachte ich auch super lange und dachten wahrscheinlich viele von euch auch, dass einfach alle Leute so richtig viel Klopapier gekauft haben. Aber so war es im Prinzip gar nicht, denn es würde schon ausreichen, wenn vielleicht so ein Drittel aller Leute auf einmal immer zwei Packungen Klopapier statt einer kaufen, das bringt die Lieferkette schon völlig durcheinander. Und je mehr Unsicherheit in der Versorgung dann steckt, desto größer wird auch wieder die Panik und dann verstärkt sich so dieser ganze Kreislauf selbst.
Ja, auf jeden Fall nochmal zusammengefasst. Wir oder sagen wir mal die Regierung steckt so ein bisschen in der Zwickmühle. Wenn wir nichts machen, dann bricht vielleicht Panik aus. Und wenn wir aber etwas machen, also in Richtung Militär, in Richtung Aliens, dann könnte das auch von denen als aggressiv angesehen werden. Und dann, ja, dann stecken wir vielleicht wirklich in einer schlechten Situation, wenn die Aliens glauben, wir greifen sie an. In diesem Szenario sind dann aber halt nicht die Aliens die Gefahr. Das ist ja eigentlich so in den Science-Fiction-Geschichten immer die Sache, die Aliens greifen uns an. Aber bevor die Aliens uns angreifen, greifen wir uns auf eine Art selber an, glaubt Andreas Anton. Deswegen ist es wichtig, dass ein Plan entwickelt wird. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, weil es, ja, wie gesagt, sehr wahrscheinlich nicht passieren wird in unserer Lebenszeit. Aber wir müssen einfach wissen, wie wir mit so einer Situation umgehen. Bei Corona haben wir das ja auch schon gemerkt, wenn wir erst damit anfangen, dass gerade diese Ausnahmesituation voll im Gange ist, dann verlieren wir einfach wertvolle Zeit.
Wir haben uns gefragt, ob es so einen Plan vielleicht zum Beispiel in Deutschland gibt, also ob es auf politischer Ebene in irgendeiner Schublade so ein kleines DIN A4-Blättchen gibt, wo draufsteht, was machen wir, wenn die Kugel hier in der Erdumlaufbahn ist. Ich habe deswegen beim Bundesamt für Katastrophenschutz angefragt, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das wäre eine Katastrophe, wenn das mit den Aliens passiert. Die haben mir leider geantwortet, dass sie nicht zuständig sind. Dann habe ich nochmal geguckt, wer vielleicht irgendwie zuständig sein könnte. Und es gibt tatsächlich einen Koordinierungsstab Weltraumsicherheit von der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Und der musste aber bisher noch nie aktiviert werden. Der ist eigentlich erstmal gedacht, jetzt nicht konkret für so eine Alien-Situation, sondern einfach, falls jemand einen Satelliten aus der Stadt angreift oder so. Ne? Also das ist jetzt eher das, womit die, glaube ich, rechnen. Das heißt, es scheint so ein bisschen so, als gäbe es dieses DIN A4-Blatt nicht in irgendeiner Schublade, sondern man müsste dann, wenn das so unerwarteterweise passiert, halt gucken, wie man mit den Strategien, die es generell für Katastrophenschutz gibt, irgendwie klarkommt.
Ich würde schon auch hoffen, dass wenn, sagen wir mal, eine Panik ausbricht, weil Aliens da sind, dass dann das Bundesamt für Katastrophenschutz schon sich anfängt, zuständig zu fühlen und sich halt um diese Panik kümmert. Ich meine, es ist ja eigentlich so ein bisschen egal, ob eine Panik ausbricht, weil Aliens da sind oder weil eine Naturkatastrophe
Voll.
Ist. Also da, glaube ich, würden sie dann nicht einfach sagen, so, nee, wir sind nicht zuständig.
Feierabend.
Ja.
Nein, da können wir nicht von ausgehen. Ich glaube, das ist halt einfach nur was, wo die bisher jetzt keine offizielle Angabe zu machen wollen.
Sie haben halt nicht dieses DIN A4-Blatt.
Genau, das DIN A4-Blatt fehlt leider noch. Es gibt aber auch nicht politische Institutionen, die sich deutlich mehr bisher damit beschäftigt haben. Und zwar wurde vor einigen Jahren an der schottischen St. Andrews Universität der SETI Pulse Detection Hub gegründet. Das ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die sich genau damit beschäftigt, einen Plan auszuarbeiten, wie wir als Menschheit mit der Entdeckung von Aliens umgehen sollen. Und da geht es dann um wissenschaftliche, aber auch politische und gesellschaftliche Fragen.
Und es geht dann auch nicht nur um ein einzelnes Szenario bei diesen Überlegungen, wie zum Beispiel das jetzt mit der Kugel, sondern um alle möglichen Möglichkeiten, wie genau Aliens drauf sein könnten, was das für Herausforderungen mit sich bringen würde. Und der Initiator dieses Projekts, das ist John Elliott, der sich schon seit Jahrzehnten mit dieser Frage beschäftigt. Ich finde John Elliott übrigens ein super Name für den, weil Elliot, dieser kleine Junge bei E.T. war. Elliot.
Oh, stimmt.
Ja, und weil sich sonst halt niemand zuständig gefühlt hat, hat er dann einfach selbst alle seine Kontakte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, zusammengetrommelt und ja, seitdem beschäftigen sie sich damit.
It's a huge task. It has been referred to as the most multidisciplinary endeavor ever. And in a lot of senses we're just finding our feet with a lot of the complexities of it. We've written a few papers already. We're developing protocols, but protocols are no good unless those stakeholders, governmental decision makers, actually engage with them.
Er sagt also, dass das ein ganz schön großes Unterfangen ist und sie gerade erst am Anfang stehen und dass es wichtig ist, dass sich die politischen Entscheidungsträger dann auch an den Plan halten. Klar irgendwie, ne? Deswegen versuchen sie beim Post-Detection Hub auch da die entsprechenden Kontakte zwischen Wissenschaft und Politik aufzubauen. Und da wird am häufigsten in dem Zusammenhang die UN genannt, weil die am meisten Länder auf der Erde vereint. Das finde ich übrigens auch jetzt im Vergleich zu Science Fiction immer super lustig, weil wenn es so Geschichten gibt, die auf anderen Planeten spielen, dann haben die immer so ein Land. Also ein Planet ist immer so ein Land. Und
ja.
Es ist irgendwie nie so wie auf der Erde, dass es so verschiedene Länder gibt und es eigentlich gar nicht so eine Person gibt, die irgendwie zuständig ist für alle Personen. John Elliott denkt übrigens, dass es auch eine Art KI-Sonde sein könnte, die als erstes bei uns ankommt. Das wird nämlich andersherum auch schon überlegt, also ob wir als Menschheit nicht so eine KI-Sonde ins All schicken könnten, um nach außerirdischem Leben zu suchen. Und es wäre wahrscheinlich auch so die sichere Variante, also bevor man persönlich quasi Kontakt zu Aliens aufnimmt, warum nicht einfach so eine KI-Sonde vorschicken, so also eine Robotersonde?
Das würde für uns ja auch total Sinn machen, einfach weil wir jetzt im Moment es nicht schaffen, Menschen interstellar durch die Galaxie zu schicken. Aber so eine KI-Sonde, das könnte schon funktionieren. Praktisch so eine Voyager mit ChatGPT drin oder sowas.
Ja, voll. Also erstens natürlich halt aus Sicherheit, aber auch, weil wir es einfach gar nicht können. Aliens könnten es vielleicht, das wissen wir jetzt nicht so genau.
Ja, wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass wenn wir auf Aliens treffen, dass wir dann auch wissen, dass es Aliens sind. Aber die Frage, ob das so wäre, die ist auch total spannend. Wenn wir mit diesen Aliens nicht kommunizieren könnten, was wir sehr wahrscheinlich nicht können würden.
Zumindest nicht direkt.
Genau, zumindest nicht direkt. Dann könnten sie ja auch nicht sagen, hallo, wir sind's, die Außerirdischen von Proxima Centauri oder wo auch immer her sie kommen. Und dann wären sich alle wissenschaftlich orientierten Menschen wahrscheinlich schon einig, dass es sich hier, wenn wir jetzt bei der Kugel nochmal sind, dass es sich da um ein Objekt von der außerirdischen Intelligenz handelt. Aber es könnte sein, dass eine ganze Menge Menschen da anderer Meinung ist, sagt auch Andreas Anton.
Uns ist aber vollkommen klar, wir haben das auch thematisiert in Texten, dass das in der Realität ganz anders ablaufen könnte, dass es also keine einheitliche Deutung gäbe, dass etwa so ein Ereignis religiös gedeutet werden würde. Bleiben wir bei dieser Kugel, da kommt irgendwie eine Kugel zu uns hierher geflogen, dass dann vielleicht einige Menschen sagen würden, das sind doch keine Außerirdischen, das ist ein Zeichen des Himmels, das ist ein Dämon oder Engel oder was auch immer, ne? Also je nach religiösem Kontext, dass das dann so gedeutet werden könnte und vielleicht auch über längere Zeit Uneinigkeit darüber herrschen würde. Womit haben wir es hier jetzt eigentlich zu tun, ne?
Und wenn man so von der Seite guckt, dann ist auch der Gedanke super interessant, ob es vielleicht schon mal Kontakt mit intelligenten Aliens gab und wir haben es einfach nicht gemerkt oder halt falsch interpretiert. Unser Hörer Dominik, der hat uns in diesem Zusammenhang auch auf Erich von Däniken hingewiesen. Der ist Anfang des Jahres gestorben und war ein bekannter Parawissenschaftler. Also Parawissenschaftler heißt, dass das nicht wirkliche empirische Wissenschaft ist, was der so behauptet. Aber von Däniken meinte, dass er in einem Bibelvers den Beweis für Kontakt mit Aliens gefunden hat. Und zwar ist das im Alten Testament im ersten Kapitel Ezechiel. Da geht es um die Berufung Ezechiels zum Propheten. Ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke und ein unaufhörlich aufflammendes Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Und aus seiner Mitte, mitten aus dem Feuer, da strahlte es wie glänzendes Metall. Aus seiner Mitte erschien eine Gestalt von 4 lebenden Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten eine Menschengestalt.
Ja, ich meine, es hört sich so an, als würde ein Raumschiff in die Atmosphäre eintreten. Und dann vielleicht sogar landen und dann würden da Aliens rauskommen. Also das könnte man schon so lesen, finde ich.
Ich finde halt so lustig, dass er so das ausgegraben hat. Also diesen ja eher wahrscheinlich eher unbekannteren Bibelvers. Ich muss mich natürlich out nicht, kenne mich mit der Bibel auch nicht so gut aus. Aber dass er so andere Sachen aus der Bibel wie der Engel, der zu den Hirten gesagt hat, Jesus ist geboren oder generell Jesus ist in den Himmel und so weiter, dass das ihm dann nicht komisch und alienhaft vorkam.
Ja, auf jeden Fall. Damals hätte das ja vor allem auch viel mehr Sinn gemacht, wenn das wirklich Aliens gewesen wären, die als göttliche Erscheinung zu interpretieren, als als Außerirdische, weil so die Idee von anderen Planeten, die gab es eigentlich noch nicht so richtig. Oder wenn, dann vielleicht nur bei einzelnen Menschen und beweisen konnte es natürlich eh niemand. Und dann finde ich das eigentlich auch spannend, wenn das Ziel der Aliens gewesen wäre, ihre Message möglichst weit zu verbreiten und möglichst lange auch in den Köpfen der Menschen zu behalten, dann wäre es eigentlich auch eine ganz gute Idee für sie gewesen, so göttlich aufzutreten und dafür zu sorgen, dass das in den Menschen religiös fortgetragen wird, dass sie da waren. Religionen sind derzeit eigentlich so das beste haltbare Speichermedium, was wir haben, weil sich diese Informationen aus den Religionen wirklich über Jahrtausende halten. So eine Festplatte, die hält nicht so lang.
Das finde ich so einen ganz spannenden Gedanken. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja.
Mega, oder?
Gutes Speichermedium.
Ich bin auf diese Idee gekommen, weil es gibt in der Forschung zu Atommüllendlagern eine Idee, eine Religion zu gründen.
Was?
Mit den Informationen dazu, wo Atommüllendlager sind. Also wenn wir sie dann mal haben, das dauert noch ein bisschen, zumindest bei uns in Deutschland. Aber es könnte ja sein, wir haben dieses Lager und das muss dann 1 Million Jahre dicht sein und da sollte man dann auch nicht groß in die Nähe kommen, falls es mal nicht dicht ist. Und es könnte ja sein, in 100.000 Jahren endet die Zivilisation. Einfach, weil wir uns selber zerstören oder sowas. Und dann muss dieses Ding trotzdem noch 900.000 Jahre lang oder würde das Ding noch 900.000 Jahre lang weiterstrahlen. Und dann wäre es schon gut, wenn diese Information noch weitergetragen werden würde. Und wenn aber die ganze Zivilisation weg ist, nur noch vereinzelte Menschen, um die zu schützen, könnte es eben Sinn machen, so eine Religion zu gründen. Dass sich das immer dann von Generation zu Generation weitertragen würde. Ohne, dass wir auch lesen und schreiben müssen zum Beispiel.
Das finde ich so einen ganz spannenden Gedanken. Also es führt natürlich jetzt auch ein kleines bisschen weit weg. Aber ab wann merkst du nicht mehr, dass das so mit Absicht gemacht ist? Ab welcher Generation quasi nehmen das Leute halt einfach so als Religion an und denken nicht mehr dran, ach ja stimmt, wir machen ja hier nur diese Religion, damit die Atommüllendlager irgendwie safe bleiben. Ja, crazy auf jeden Fall.
Ja, eine andere lustige Idee ist übrigens, dass man Katzen genmanipuliert, dass sie anfangen zu leuchten, wenn sie in die Nähe von Radioaktivität kommen und dass die Menschen sich dann denken so, oh, geh lieber nicht zu den leuchtenden Katzen, da stimmt irgendwas überhaupt nicht.
Oh, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht funktioniert, dass alle denken, cool, die leuchtenden Katzen.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Oder vielleicht glauben sie, es sind Aliens, die Katzen.
Interessant ist auch noch, dass es für alles, über das wir hier sprechen, Präzedenzfälle gibt, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Andreas Anton und seine Kollegen haben nämlich überlegt, können wir so ein Erstkontaktszenario eigentlich mit irgendwas vergleichen?
Dann landet man natürlich schnell bei den sogenannten asymmetrischen Kulturkontakten, also Kontakten zwischen menschlichen Kulturen unterschiedlicher Entwicklungsniveaus, was jetzt nicht wertend gemeint ist, aber es ist einfach Tatsache, dass in unserer Geschichte immer wieder menschliche Kulturen aufeinander trafen, die vor allem, was ihre Reise- und Waffentechnologie anbelangt, sehr unterschiedlich weit entwickelt waren. Also etwa die Entdeckung des amerikanischen Kontinents. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie sind solche Kulturkontakte in der Regel abgelaufen, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen Fällen diese Kontakte für die entdeckte Kultur verheerende Auswirkungen hatte. Und zwar interessanterweise in manchen Fällen auch wirklich unabhängig von den Absichten der Entdecker. Die hatten nicht immer nur böse Absichten, die gab es natürlich gar keine Frage. Aber in manchen Fällen hat sozusagen alleine die Anwesenheit der Entdecker einer überlegenen Kultur, die dann in den Schiffen plötzlich irgendwie daherkommt, so einen massiven kulturellen Impact ausgelöst, dass praktisch die entdeckte Kultur zum Erliegen kam. Also das ist schon so ein Muster, was sich da zeigt, dass das in der Regel mindestens problematisch ist für die entdeckte Kultur, ne? Also wenn sie konfrontiert werden mit einer überlegenen Kultur. So, die Frage ist, warum sollte das bei uns anders sein? Ne?
Ja, gerade bei der Kolonialisierung Amerikas, da sind ja viele Leute hingegangen, weil sie ein besseres Leben für sich wollten und nicht ein schlechteres Leben für jemand anderes. Trotzdem haben sie aber dadurch einfach, dass sie da hingegangen sind, auch zu dem Unheil beigetragen. Und Aliens könnte es eben auch so gehen, dass sie uns eigentlich gar nichts Böses wollen, aber einfach nur durch ihre Anwesenheit in uns etwas auslösen, was dann im schlimmsten Fall, wie Andreas Anton sagt, ja, das Ende unserer Spezies bedeuten könnte.
Ja, voll. Also die könnten ja auch so Alien-Krankheiten haben. Also es ist ja. Ist ja auf jeden Fall auch denkbar. Und das sind dann ja Sachen, gegen die wir gar keinen Immunschutz haben.
Was sich Forschende, die sich mit diesem Thema beschäftigen, auch gerne anschauen, ist, wie Tiere kommunizieren. Weil ja Aliens vermutlich eine ganz andere Art hätten zu kommunizieren als wir. Und das kann man dann auch so ein bisschen damit vergleichen, wie wenn wir als Menschen versuchen, die Kommunikation von Tieren zu verstehen. Deswegen sucht man in der Wissenschaft nach Mustern in der Kommunikation von Tieren, die uns dann in Zukunft dabei helfen könnten, auch die Signale von möglichen Aliens zu entschlüsseln. Vor allem geht es da um Tiere, denen wir eine hohe Intelligenz zuschreiben, wie Delfine oder Wale.
Ich musste da eben, als wir über die Kommunikation gesprochen haben, auch schon dran denken. Aber es gibt ja zum Beispiel auch den Film Arrival. Das ist ja auch Science Fiction, wo es ja so explizit darum geht, dass die versuchen, die Sprache zu entschlüsseln und dann halt irgendwie mit den Aliens zu kommunizieren. Also ja.
Den habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Der steht auch noch eigentlich auf meiner Alien-Filmliste.
Ja, auf jeden Fall nachholen. Genau, und ihr merkt, dieses Thema ist sehr inspiriert von Science Fiction auf jeden Fall. Da gibt es wirklich einige coole Geschichten zu. Genau, und es gibt nicht nur coole Geschichten, sondern auch eine coole Studie zum Thema Kommunikation mit Tieren, die hier vielleicht interessant sein könnte. Und zwar hat ein Forschungsteam gesagt, dass sie es geschafft hätten, mit einem Wal zu kommunizieren. Und wer war auch an dieser Studie beteiligt? Ein Forscher vom amerikanischen SETI-Institut, wo ja nach außerirdischer Intelligenz gesucht wird. Und zwar haben die einen Walruf verwendet, den sie den Wapkoi genannt haben. Und als sie den abgespielt haben, hat das ein Buckelwal-Weibchen angelockt und das hat dann auf diesen Ruf geantwortet. Und so sei dann eine ungefähr 20-minütige Interaktion entstanden, also halt immer aus diesem Wapkoi und dann der Antwort des Buckelwals. Der Buckelwal hat dann nämlich diesen Ruf so nachgemacht. Keiner weiß natürlich, was das für diesen Wal bedeutet hat. Vielleicht war es irgendwie so eine Art Hallo oder so. Aber das Forschungsteam sagt auf jeden Fall, dass das so erste Hinweise darauf seien, wie man eben so eine Playback-Kommunikation gestalten könnte oder müsste. Zum Beispiel, was auch diese Pausen zwischen den einzelnen Rufen angeht.
John Elliott vom Post-Detection Hub sagt aber auch, dass es am Anfang vielleicht gar nicht mal so wichtig wäre, den Inhalt überhaupt zu verstehen, weil allein die Muster in der Kommunikation schon etwas darüber aussagen können, wie intelligent diese andere Lebensform ist.
One of the best tools for survival is communication. Certainly if you haven't got the biggest teeth and claws around. And so the evidence shows up to now, as far as I can see, that the animal will maximize the ability of the communication given the cognitive capabilities they have. So by analyzing something coming in, if there is a sort of message in there that we can analyze the constructs of their communication, there's a possibility of understanding the cognition behind them. And if it outstrips us, then we know we've got someone smarter in the block.
Kommunikation ist also laut Elliot so wichtig für das Überleben einer Art, dass sie wahrscheinlich immer so stark ausgeprägt ist, wie es eben die kognitiven Fähigkeiten zulassen. So intelligent wie sie sind, so gut können sie auch kommunizieren. Das heißt, wenn die Aliens eine komplexere Art zu kommunizieren hätten als wir, dann wüssten wir auch schon, dass sie uns intelligenzmäßig sehr wahrscheinlich überlegen sind.
Ich frage mich, ob wir dann merken würden, dass die eine komplexere Art zu kommunizieren haben als wir. Also ob wir quasi intelligent genug sind, um deren Intelligenz zu checken.
Ja, oder ob wir denken, oh mein Gott, sind die dumm, die können nur irgendwie mit so, weiß ich nicht, mit so Lauten kommunizieren.
Ja, aber eigentlich machen die nebenbei noch so viel, was wir irgendwie gar nicht merken. Aber grundsätzlich natürlich mega der gute Gedanke, weil Kommunikation ist ja auch für die Menschheit super wichtig. Also in jeglicher Hinsicht, jetzt nicht nur, wenn wir auf Aliens treffen, sondern für alles, was wir im Leben machen, ist das ja super wichtig. Deswegen macht es ja Sinn, wir gehen ja irgendwie immer von uns selber aus so ein bisschen und es macht ja Sinn, dann zu denken, dass Aliens halt auch Kommunikation als Riesenfähigkeit haben.
Aber da finde ich es auch spannend, da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen von uns ausgehen, weil wir sehen das ja auch bei anderen Tieren, dass die, je intelligenter die sind, desto ausgeprägter ist die Kommunikation auf jeden Fall auch.
Ja, voll. Und am Ende sind wir halt auch nur irgendeine Spezies, die im Universum wohnt. Also es ist ja nicht verboten, von sich selber auszugehen. Wir haben ja schon ein paar Mal mehrere Science-Fiction-Geschichten erwähnt, die irgendwie mit Erstkontakt zu tun haben. Und ich finde, man kann da irgendwie so ganz gut dran sehen, wie so ein Erstkontakt eigentlich verlaufen könnte. Es gibt noch eine Geschichte, die ich super spannend finde, weil die nochmal so einen ganz anderen Aspekt aufgreift. Und zwar stammt die aus der World War-Buchreihe von Harry Turtledove. Das ist eine Buchreihe, die auch nicht auf Deutsch übersetzt ist, soweit ich weiß. Und zwar ist es da so, dass so reptilienartige Aliens zur Erde kommen, und zwar 1942, also während des Zweiten Weltkriegs. Und die sind tatsächlich da, um die Erde einfach zu erobern. Also das ist deren Mission. Die wollen nicht unsere Bäume, nicht unser Wasser, die wollen einfach die Erde erobern. Und das Problem, was die am Ende aber haben, ist, die hatten vorher eine robotische Sonde zur Erde geschickt. Und die hat im 12. Jahrhundert die Erde beobachtet. Und als die Aliens dann 1942 ankommen, sind die super schockiert, wie viel weiter als gedacht die Menschheit inzwischen entwickelt ist. Die Aliens haben halt gedacht, dass wir immer noch ungefähr auf diesem Niveau sind. Und zwar warum? Weil die von sich selber ausgegangen sind. Die sind von sich selber ausgegangen und deren Entwicklung hat halt anscheinend viel, viel länger gedauert. Das heißt, als die hier ankommen, haben sie nur noch so einen minimalen technologischen Vorsprung. Und das finde ich auch noch eine interessante Idee, weil halt eben erstens alles anders ist, als die dachten, wenn die herkommen. Und zweitens ist es ja so, dass wir sonst halt immer eher davon ausgehen, dass Aliens uns auf jeden Fall überlegen wären, wenn die es schon mal schaffen, hierher zu kommen. Das ist halt eben in dem Buch nicht so. Was aber vielleicht auch noch so der Menschheit in die Karten spielt, ist, dass es in Anführungszeichen ein guter Zeitpunkt war, aus der Menschenperspektive gesehen, dafür, dass Aliens herkommen. Und zwar, weil es eben gerade den Weltkrieg gab und deswegen viele Länder so aufgerüstet waren. Also am Ende geht es nämlich so ein bisschen darum, okay, machen wir jetzt weiter Weltkrieg oder verbünden wir uns jetzt alle gegen die Aliens? Ich lasse mal offen, wie es ausgeht.
Ich finde das wirklich auch deswegen super spannend, diese Idee, weil es eine von den ganz wenigen Ideen ist, wo die Aliens auch so ein bisschen, es hört sich jetzt falsch an, das so zu sagen, aber so ein bisschen menschlich dargestellt werden.
Ja.
Im Sinne von, sie sind nicht so allmächtig, allwissend, wie auch immer. Auch das, was du vorhin meintest, dass es immer so ist, dass die dann auf ihrem Planeten halt ein Land haben und alle vereint sind und sowas.
Ja.
Aber wer sagt überhaupt, dass es so ist? Also die sind wahrscheinlich genauso irgendwie, ja, ich sag mal, blöd wie wir und wollen dann vielleicht auch nach Feierabend ein Bierchen trinken und abhängen oder sowas. Und sind nicht diese, ja, übermenschlichen Aliens. Das menschlich ist das falsche Wort dafür, wenn wir von Aliens sprechen. Aber ihr wisst, was ich meine.
Die Über-Alien-Aliens.
Es ist auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Ich habe gerade ein anderes Buch fertig gelesen und jetzt habe ich Zeit dafür. Ich werde heute damit anfangen.
Viel Spaß auf jeden Fall.
Danke. Ja, und bei der Vorbereitung für diese Folge haben wir uns auch gefragt, mit wem können wir denn darüber sprechen, was passieren würde, wenn wir auf Aliens treffen. Und eine Idee war, diejenigen zu fragen, die vielleicht am nächsten dran sind an den Aliens und wenn auch nur ein klitzekleines bisschen näher dran als der Rest von uns. Und das wären AstronautInnen, weil wenn, sagen wir, diese Kugel in die Umlaufbahn kommt, dann sind die Leute auf der ISS ein bisschen näher dran als wir. Macht natürlich wenig Sinn, aber es hat uns einfach interessiert.
Naja, oder wenn wir noch weiter in die Zukunft gucken und es vielleicht astronautische Missionen gibt, die deutlich weiter gehen als ISS, Mond oder Mars.
Wenn wir die Shrimp-Aliens auf Ganymede gefunden haben, da könnten wir dann bald mal hinfliegen.
Genau, dann zum Beispiel.
Auf jeden Fall haben passenderweise gerade letztens die KollegInnen vom MDR-Podcast Die großen Fragen in 10 Minuten letztens erst die Möglichkeit gehabt, mit Alexander Gerst zu sprechen, dem ESA-Astronauten. Dieses Interview war für eine kleine Reihe, die sie gerade zur Raumfahrt gemacht haben, jetzt auch mit Blick auf die anstehende Artemis-2-Mission, da könnt ihr gerne mal reinhören. Und dankenswerterweise haben sie dann in dem Interview Alexander Gerst für uns auch noch eine Frage gefragt, und zwar, was er denn machen würde, wenn er im All auf Aliens treffen würde.
Wahrscheinlich denken, Mist, das glaubt mir keiner. Aber tatsächlich haben wir uns das überlegt, wie ist das wohl, wenn es tatsächlich Außerirdische gäbe, die würden uns von da oben beobachten. Wenn wir da runterschauen aus der Raumstation, ja, wir sehen, dass wir Menschen uns bekriegen. Wir sehen, wie wir die Wälder roden, die den Sauerstoff erzeugen, den wir atmen. Würden Außerirdische uns als intelligentes Leben bezeichnen? Das habe ich mich gefragt.
Ja, wahrscheinlich hat er recht, oder? Das glaubt ihm keiner. Glaube ich erstmal auch.
Ich wäre skeptisch, ja, ziemlich sicher.
Aber super interessant, dass er halt quasi direkt so versucht, die Perspektive zu wechseln und sich zu fragen, okay, was denken Aliens eigentlich über uns, wenn sie uns irgendwie von da oben beobachten? Das ist ganz witzig, weil nämlich auch John Elliott vom Post Detection Hub eine Message an die Aliens hat, die, finde ich, so ein bisschen in diese Richtung geht.
Don't always make a final judgment on your first impressions. That'd be it.
Er sagt nämlich quasi, bitte, bitte zieht keine voreiligen Schlüsse. Wir sind gar nicht so schlimm, wie wir auf den ersten Blick wirken.
Ich finde, diesen Rat sollten wir aber auch umdrehen, dass wenn Aliens kommen, dass wir dann nicht sofort irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen und denken, sie greifen uns jetzt an, weil sonst, ja, wie wir vorhin gehört haben von Andreas Anton und seinen Kollegen, könnte das für uns auch sehr schlecht ausgehen.
Ich glaube, ich könnte noch ewig weiter darüber spekulieren und philosophieren, was eigentlich bei so einem Erstkontakt mit Aliens passieren könnte. Und wir haben ja jetzt nur ein mögliches Szenario rausgepickt, nämlich was ist, wenn Aliens hier zu uns kommen. Die ganzen anderen Sachen sind ja auch noch super spannend und die haben wir hier leider heute in der Folge nicht mehr unterbekommen. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es euch so einen kleinen Einblick darin gegeben hat, was auf uns warten könnte in wer weiß, wie weit entfernter Zukunft. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns super gerne weiter an alle Leute, die ihr kennt, die denken, hey, das über Aliens, das müsst ihr auf jeden Fall mal hören.
Ja, und wir haben natürlich noch einen spannenden Podcast-Tipp für euch. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, die großen Fragen in 10 Minuten. Hier geht es um Fragen, die grundsätzlicher nicht sein könnten. Warum führen wir Kriege oder wie kam die Frau an den Herd und der Mann an die Macht? Und die beiden Hosts, Maike zum Hoff und Carsten Möbius, wollen wissen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Persönlich, tiefgründig, überraschend und immer wieder mit wissenschaftlicher Expertise. Jetzt ganz aktuell gibt es, wie gesagt, zum Start der Artemis-2-Mission eine Sonderstaffel, eine kleine. Die großen Fragen sprechen mit den Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer darüber, wie gesund Astronauten wirklich sein müssen und wie krank sie eigentlich auch wieder zurückkommen aus dem All. Die großen Fragen in 10 Minuten gibt es jeden Mittwoch. 10 Minuten voller Aha-Momente und außergewöhnlicher Antworten. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Sounds App. ARD Sounds, das ist der neue Name der ARD Audiothek. Wer die Audiothek-App schon hatte, benötigt keine neue. Sie wird beim nächsten Update automatisch dann zu ARD Sounds.